请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 13. Februar 2025, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann hören Sie im Infomosaik von Uta Rindfleisch, wie sich das Laternenfest im Laufe der Zeit verändert hat und welche Veranstaltungen, Bräuche und Aktionen es zum Laternenfest gibt. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang ein Interview mit dem stellvertretenden Direktor des Deutschen Instituts Taipei über das Wandern in Taiwan. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International, zunächst die Schlagzeilen. Mindestens 4 Tote nach mutmaßlicher Gasexplosion im Kaufhaus in Taichung. Belgischer Koalitionsvertrag betont Schutz von Frieden in der Taiwanstraße. Kritik an chinesischen Aussagen zu asiatischen Winterspielen. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Bei einer Explosion in einem Kaufhaus der Kette Shinkong Mitsukoshi in Taichung wurden mindestens 29 Menschen verletzt, mindestens 4 Menschen starben. Die Explosion ereignete sich in einem Food Court im 12. Stock der Zhonggang-Filiale im Bezirk Xitun. Im 11. und 12. Stock fanden zum Zeitpunkt der Explosion Bauarbeiten statt. Die Feuerwehr Taichung meldete, dass um 11.33 Uhr ein entsprechender Notruf einging und 37 Feuerwehrautos mit 86 Feuerwehrkräften um 11.38 Uhr am Unfallort eintrafen. Im Laufe des Tages waren auch 2 Rettungshunde sowie eine Drohne im Einsatz. Zunächst wurde von 12 Toten und Verletzten ausgegangen, die Zahl erhöhte sich bis zum Abend auf 33, darunter 4 Tote. Unter den Toten ist auch ein älteres Ehepaar aus Macau, welches zum Zeitpunkt der Explosion mit seiner Familie unten am Gebäude vorbeilief. Die verbleibenden 5 Familienmitglieder wurden verletzt, darunter auch ein 2-jähriges Kind schwer. Aus dem Gebäude wurden 235 Menschen evakuiert. Die genaue Ursache der Explosion ist noch unklar. Medienberichte sprechen von einer Gasexplosion. Das taiwanische Außenministerium hat der neuen Regierung Belgiens seinen aufrichtigen Dank ausgesprochen für die erstmalige Aufnahme Taiwan-freundlicher Formulierungen in den Koalitionsvertrag. Man hoffe, auf der Basis geteilter Werte die freundschaftlichen Beziehungen zu Belgien weiter voranzutreiben und wolle den substanziellen Austausch in verschiedenen Bereichen verstärken und gemeinsam für die Förderung von Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region arbeiten. Im Koalitionsvertrag wird erstmals die Bedeutung des Schutzes von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße und im Südchinesischen Meer betont. Des Weiteren soll die Unterzeichnung von Investitionsabkommen zwischen Europa und Ländern in der Region vorangetrieben werden. Die Beziehungen zwischen Taiwan und Belgien befinden sich derzeit im Aufschwung. Belgien unterstützt seit 4 Jahren öffentlich die Wiederaufnahme Taiwans als Beobachterstaat der Generalversammlung der Weltgesundheitsorganisation. Im November letzten Jahres hatte der taiwanische Außenminister Lin Jialong zudem das Europäische Parlament in Brüssel besucht. Die Wahlen zum belgischen Parlament fanden bereits im Juni 2024 zeitgleich mit der Europawahl statt, doch erst im Januar dieses Jahres kam es zu einem Koalitionsvertrag zwischen 5 Parteien. Die neue Regierung unter Premierminister Bart De Wever wurde am 3. Februar vereidigt. Die taiwanische Festlandkommission hat Aussagen chinesischer Stellen zur Teilnahme taiwanischer Sportler an den asiatischen Winterspielen 2025 kritisiert. Chinesische Medien sowie das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten hatten das taiwanische Team, welches unter dem Namen Chinesisch Taipei, Zhonghua Taipei, an den Spielen teilgenommen hatte, als China Taipei, Zhongguo Taipei, bezeichnet. Die taiwanische Festlandkommission kritisierte die Aussagen scharf und rief dazu auf, politische Einmischung zu unterlassen. Die taiwanische Festlandkommission sagte, die Republik China, also Taiwan, sei ein souveräner Staat mit einem vom Volk gewählten Präsidenten, einem demokratischen und rechtsstaatlichen politischen System, das nach dem Olympischen Protokoll an den asiatischen Winterspielen teilgenommen hatte. Das Olympische Protokoll bezeichnet eine Einigung aus dem Jahr 1981, welche die Einzelheiten der Teilnahme taiwanischer Sportler an internationalen Sportwettkämpfen regelt, darunter auch die Nutzung des Namens Chinesisch Taipei. Das Olympische Komitee von Chinesisch Taipei habe die gleiche Stellung und Rechte wie Olympische Komitees anderer Länder, so die Festlandkommission in einer Pressemitteilung. Mit Festlandchina habe das nichts zu tun. Das chinesische Büro für Taiwan-Angelegenheiten habe mit der Bezeichnung China-Taipei gegen das Olympische Protokoll verstoßen. Diese Herabsetzung ändere nichts an der objektiven Tatsache, dass beide Seiten der Taiwanstraße einander nicht untergeordnet seien. Die 9. Asiatischen Winterspiele finden noch bis zum 14. Februar in Harbin in China statt. Die taiwanische Eisschnellläuferin Chen Yinju hatte am Wochenende erstmals eine Medaille für Taiwan bei den Asiatischen Winterspielen gewonnen. Das neue taiwanische Sportsministerium soll im August dieses Jahres offiziell gegründet werden. Entsprechende Bestimmungen, die dem Bildungsministerium unterstehende Sportbehörde zu einem Ministerium umzuwidmen, wurden im Januar mit parteiübergreifender Mehrheit im Parlament verabschiedet. Der Staatssekretär des Bildungsministeriums Zhang Liao Wanjian sagte am gestrigen Mittwoch auf einer Veranstaltung der Sportwettenindustrie, man plane außerdem ein Zentrum zur Entwicklung der Sportindustrie aufzubauen, damit die Sport- und Glücksspielindustrie mehr Aufmerksamkeit bekomme. In seiner Rede betonte er seinen Optimismus, dass die taiwanische Sportindustrie in der Zukunft ein hohes Wachstum verzeichnen werde. Mit Großereignissen wie den Olympischen Sommerspielen, dem Baseballturnier Premier 12 sowie der Fußball-Europameisterschaft hatten Sportwetten in Taiwan 2024 einen neuen Rekordumsatz von 64,3 Milliarden Taiwan-Dollar erzielt. Mehr als 7 Milliarden Taiwan-Dollar davon flossen in den nationalen Sportentwicklungsfonds, um der Regierung mehr Mittel für die Entwicklung des Sportes und die Unterstützung von Athleten zur Verfügung zu stellen. Die Taipeier Stadträtin Chen Yijun wird des Betrugs im Zusammenhang mit Honoraren für Assistenzkräfte verdächtigt. Die der DPP angehörende Politikerin soll ab 2019 Familienmitglieder sowie Freunde als Assistenzkräfte ausgegeben haben und so über 3 Millionen Taiwan-Dollar, umgerechnet ca. 88.000 Euro, erschlichen haben. Am frühen Donnerstagmorgen stellte die Staatsanwaltschaft Shilin Haftbefehle für Chen Yijun sowie eine Assistentin mit dem Nachnamen Zhang aus. Am Nachmittag ordnete das Bezirksgericht Shilin Untersuchungshaft für die Assistentin Zhang an. Zhang Yijun kam gegen eine Kaution von 1 Million Taiwan-Dollar frei und wurde unter Hausarrest gestellt. Die Staatsanwaltschaft Shilin meldete, im Vorfeld 13 Untersuchungen durchgeführt und darüber hinaus 11 Personen befragt zu haben. Einem Bericht von Focus Taiwan zufolge bestreitet Zhang Yijun die Vorwürfe und will in vollem Umfang bei den Ermittlungen kooperieren. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 109,66 Punkte gestiegen, das sind 0,47%. Damit lag der Abschlusskurs bei 23.399,41. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 377,49 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet rund 11,05 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 13. Februar. Heute ist es in Taiwan flächendeckend regnerisch bei Temperaturen von 14 bis 16 Grad im Norden und 16 bis 20 Grad im Süden. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 14. Februar. Der Valentinstag ist weiter bewölkt und zum Teil regnerisch, wobei jedoch zumindest die Temperaturen leicht ansteigen auf bis zu 21 Grad im Norden und bis zu 22 Grad im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 13. Februar 2025 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit Formosa Ik.
Am Mikrofon nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, falls Sie den Disney-Trickfilm Mulan 2 gesehen haben, dann ist Ihnen sicher die Szene lebhaft in Erinnerung, in der die drei Prinzessinnen mit ihren Bewachern das Laternenfest besuchen und sie sich dabei nach vielen vorher gescheiterten Versuchen von Seiten der Männer endlich näher kommen. Tatsächlich war das Laternenfest, das dieses Jahr gestern gefeiert wurde, eine seltene Gelegenheit für Frauen, insbesondere für die Damen des kaiserlichen Palastes, in die Stadt zu gehen und die Feierlichkeiten mitzuerleben. In vielen Dynastien, insbesondere in der Tang- und der Sung-Dynastie, also zwischen 618 und 1279, waren Frauen aus wohlhabenden oder adeligen Familien oft streng bewacht und durften ihre Häuser oder den Palast nur selten verlassen. Öffentliche Feste waren eine der wenigen Ausnahmen, und das Laternenfest war besonders bedeutend, weil es abends stattfand und weniger strenge soziale Kontrollen herrschten. Historische Aufzeichnungen und klassische chinesische Romane beschreiben, dass Palastdamen manchmal sogar mit Erlaubnis des Kaisers das Fest besuchen durften. Da das Fest in der Nacht stattfand, war es eine seltene Gelegenheit für junge Menschen, sich kennenzulernen. Oft eine Art traditionelles Dating-Event. Viele klassische chinesische Geschichten, wie die berühmte Liebesgeschichte Der Roman der westlichen Kammer, beinhalten Szenen, in denen Liebende sich heimlich während des Laternenfestes treffen. Während der Tang-Dynastie wurde das Laternenfest besonders prachtvoll gefeiert und die Öffnung der Straßen für Frauen wurde mehr akzeptiert. In Gedichten aus dieser Zeit wird beschrieben, wie Frauen mit bunten Laternen durch die Straßen zogen und dabei ihre Gesichter hinter Schleiern verbargen. Das Laternenfest war also nicht nur ein religiöses und kulturelles Ereignis, sondern auch eine Gelegenheit für gesellschaftliche und romantische Begegnungen, etwas, das im Alltag vieler Frauen damals, wie gesagt, kaum möglich war. So passt es denn ganz gut, dass das Laternenfest und der Valentinstag dieses Jahr sehr nahe beieinander liegen. Als ich vor über 40 Jahren zum ersten Mal nach Taiwan kam, wurden hauptsächlich in den Tempeln wie dem Drachenberg-Tempel in Taipei handgemachte Laternen ausgestellt, die dort vom Gebälk hingen. Am Abend des Laternenfestes gab es dann das traditionelle Raten von Laternenrätseln. Die Laternen damals zeigten hauptsächlich Tierfiguren, waren etwa 60 cm hoch und hingen von den Balken der Gänge im Tempel. Seit dem Jahr 1989 organisiert das Taiwan Tourism Bureau das Taiwan Laternenfestival als nationales Ereignis, wobei dieses jährlich in einer anderen Stadt stattfindet. Dieses rotierende Konzept zielt darauf ab, die kulturelle Vielfalt und die regionalen Besonderheiten Taiwans hervorzuheben und damit natürlich auch den Tourismus zu fördern. Nachdem es letztes Jahr aus Anlass der 400-Jahr-Feier in Tainan ausgetragen wurde, findet es dieses Jahr weiter im Norden in Taoyuan statt, und zwar in der Nähe von zwei MRT-Stationen, wobei die eine die Haltestelle für Taoyuan der Hochgeschwindigkeitseisenbahn bedient. Das erleichtert die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Man kann dort nicht nur die Laternen bewundern, sondern auch Zirkus- und Musikvorstellungen, und für das leibliche Wohl ist natürlich auch gesorgt. Die Veranstaltung dauert vom 7. bis zum 23. Februar. Doch obwohl es dieses nationale Laternenfest gibt, lassen es sich die anderen Städte und Landkreise nicht nehmen, ihre eigenen Laternendisplays aufzubauen, wenn auch in etwas kleinerem Rahmen. In Taipei findet man diese seit einigen Jahren im Westen der Stadt auf dem Platz vor der Zhongshan-Halle, auf dem Gelände des Nishi-Honganji-Tempels, vor dem Roten Haus und entlang der Zhonghua Road. Für die Austragung dieses Festivals sind große Plätze vonnöten, denn die Laternen, die nun gezeigt werden, haben ein ganz anderes Kaliber als die, die ich damals im Drachenberg-Tempel bewundert hatte, auch wenn es durchaus noch solche gibt, meist von Schülern angefertigt. Man kann sie sich in der Größe in etwa wie die Wagen bei Karnevalsumzügen in Deutschland vorstellen. Von den Themen her unterscheiden sie sich allerdings sehr stark. Politik und Humor sind hier nicht angesagt. Das höchste der Gefühle in dieser Hinsicht ist zum Beispiel ein Laternenarrangement mit auf Taiwan einheimischen Schlangen und dem Aufruf, die Umwelt zu schützen. Manche sind noch auf traditionelle Weise hergestellt, andere dagegen stark technisiert. Manchmal sollte man statt Laterne eher Lichtinstallation sagen. Was die Themen anbelangt, so ist natürlich das jeweils neue Tierkreiszeichen sehr beliebt. In diesem Jahr also die Schlange, und fast immer zeigt auch die Hauptlaterne dieses Tier. Sind die Laternen von Fluggesellschaften gesponsert, dann zeigen sie meist neue Ziele, die diese anfliegen. Ähnlich werben auch Fremdenverkehrsbüros anderer Länder mit den Laternen für ihre Heimatländer. Heuer ist auch der Gewinn der 12er Weltserie im Baseball letztes Jahr eines der Themen. Während die Stadtregierung Taipei selbst mit dem Maskottchen stark für die World Masters Games wirbt, eine internationale Sportveranstaltung, die in weniger als 100 Tagen in Taipei und New Taipei ausgetragen werden wird und für die sich 30.000 Athleten angemeldet haben. Ein Wettbewerb, bei dem Athleten mindestens 30 Jahre alt sein müssen und es in jeder der angebotenen Disziplinen verschiedene Altersgruppen bis hin zu den Senioren gibt. Um jedoch auf die Schlange zurückzukommen, bei der berühmten Legende der weißen Schlange handelt es sich um eine Liebesgeschichte zwischen einem Schlangengeist, der weißen Schlange also, und einem Gelehrten, eine Romanze, die jedoch einem Mönch ein Dorn im Auge ist, weshalb er die weiße Schlange unter einer Pagode einklemmt, um diese Verbindung zu verhindern. Das Display eines Tempels zeigt unter anderem ein Schild, auf dem steht, dass die Pagode zerstört und der Mönch festgenommen worden sei, weshalb eine Hochzeit der beiden nun nichts mehr im Wege stehe. Daneben sind Laternen der beiden zu sehen, zwischen denen der sogenannte Yuelao, der alte Mann im Mond, steht, der rote Fäden in den Händen hält und durch diese mit den beiden verbunden ist. Man sagt ihm nämlich nach, dass er die Fäden ziehe und Paare miteinander verbinden könne. Das Schild lädt Paare ein, sich davor zu fotografieren und es eventuell für Heiratsanträge zu nutzen. Interessant fand ich auch, dass bei einem Display Medusa gezeigt wird, deren Haare ja aus Schlangen bestehen. Das offizielle Rätselraten des Taipei Laternenfestes fand im Chenghuang-Tempel der Provinz Taiwan in der Nähe der Zhongshan-Halle statt. Auf dem Platz vor der Zhongshan-Halle steht jedoch auch eine Laterne mit Laternenrätseln für Kinder auf beweglichen Teilen, wobei dankenderweise die Antwort jeweils auf der Rückseite steht. Das Taipei Laternenfest dauert noch bis zum 16. Februar. Neben dem nationalen Festival und den örtlichen Laternendisplays gibt es in Taiwan zahlreiche lokale Feierlichkeiten mit einzigartigen Bräuchen, wie das Pingxi Himmelslaternenfestival. In der Region Pingxi lassen Teilnehmer mit Wünschen beschriebene Himmelslaternen in den Nachthimmel steigen. Dieser Brauch hat historische Wurzeln und zieht jährlich viele Besucher an. Lauter ging es beim Yanshui Feuerwerksfestival zu. In Yanshui, einer Stadt im Süden Taiwans, fand nämlich ein spektakuläres Feuerwerk statt, bei dem tausende Raketen, sogenannte Bienenstockraketen, gezündet wurden. Der Brauch, der fast 200 Jahre besteht, soll böse Geister vertreiben und Glück bringen. Wer das vor Ort erleben wollte, musste jedoch entsprechend gekleidet sein, um Verletzungen zu vermeiden. Ohne Schutzkleidung wurde man in dieser Nacht überhaupt nicht in die Stadt hineingelassen. Das Laternenfest ist also ein vielfältiges und farbenprächtiges Ereignis mit romantischen Zügen.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilong Huang. Meinen heutigen Gesprächspartner kennen die einen oder anderen Hörer und Hörerinnen vielleicht, entweder von seinem Gespräch mit meiner Kollegin Xiang Ning oder von meinem Beitrag über das Radrennen um den Sonne-Mond-See. Es handelt sich um Andreas Hofem, der stellvertretende Direktor des Deutschen Instituts Taipeh. In dem heutigen Gespräch geht es um Andreas Hofems Leidenschaft, das Wandern, und wir sprechen noch ein wenig über das Fahrradfahren hier in Taiwan. Ich habe Andreas Hofem in seinem Büro im Taipei 101 besucht und hoch über den Dächern von Taipei wollte ich von ihm wissen, wie es mit ihm mit dem Wandern oder auch Bergwandern angefangen hat.
Also ich glaube, ich bin da so ein bisschen reingewachsen, würde ich sagen. Also es war für uns Familienurlaub, hat immer mit Wandern zu tun gehabt. Natürlich als Kind jetzt nicht mit großer Begeisterung. Mhm. Also ich kann mich da an Ausflüge erinnern, wo ich dann das Leihfahrrad in den Bach geschmissen habe. So ungefähr wie meine Kinder heute. Aber es ist dann doch irgendwie so der Keim, der dann so gelegt wird. Mhm. Und bei mir ist das dann aufgegangen. Ich habe das dann immer wieder gesucht, auch in die Natur rauszugehen. Und das hat mir einfach sehr viel Freude gemacht. Aber ich denke, man muss irgendwie so ein bisschen da rangeführt werden, auch von Eltern.
Ja. Und das alles hast du jetzt hier nicht neu entdeckt, sondern das ist eigentlich schon sozusagen dir in die Wiege gegeben worden. Sowohl Wandern als auch Fahrradfahren.
Ja, Fahrradfahren war für mich ehrlich gesagt lange Zeit einfach ein Verkehrsmittel. Wandern war eigentlich die eigentliche Leidenschaft, würde ich sagen. Das habe ich immer sehr gern gemacht. Und ich bin einfach in Deutschland oder in Europa super gerne in den Alpen.
Ja.
Das liebe ich, da unterwegs zu sein, auch gerade so als Kontrast zum Leben in Berlin oder in anderen Städten. Wir haben als Familie auch mehrere Sommer lang eine Alm in Tirol betrieben, also wirklich das Leben auch draußen gesucht und mit den Tieren zu arbeiten und in der Abgeschiedenheit im Bergtal zu leben. Also es ist schon so ein bisschen mein und unser Ding.
Mhm. Und ja, dann bist du nach Taiwan gekommen und hast das dann gleich weitergemacht. War es einfach für dich dann hier Möglichkeiten zu finden, zu wandern oder Fahrrad zu fahren?
Also erstmal hat es mich total überrascht zu sehen, was es in Taiwan alles gibt. Allein die Anzahl der Berge, die jetzt irgendwie über 3000 Meter hoch sind. Das hat mich ziemlich umgehauen. Dann wohnen wir in Tianmu. Das heißt, also wir wohnen tatsächlich noch am Hang vom Yangmingshan. Das heißt, ich muss aus der Tür rausgehen und habe dann meine Wanderrouten direkt vor mir. Ja, und irgendwie hat es mich dann so angesprungen. Dann habe ich die ersten Wanderkarten mal gesehen, habe gedacht, wow, was es da zu entdecken gibt. Und dann hat sich das so entwickelt.
Und wie war das mit dem Fahrradfahren? Hast du das, also gut, ehrlich gesagt, so Fahrradfahren in Taipei-Stadt ist nicht unbedingt das Wahre manchmal, so mit dem Verkehr. Aber es gibt sonst viele Möglichkeiten, Fahrrad zu fahren. Hast du das hier auch schnell entdeckt oder wie war das?
Na, wie gesagt, also Fahrradfahren war für mich vor allen Dingen immer ein Verkehrsmittel. Und wir haben das auch hier mit den Kindern halt von Anfang an eigentlich gemacht, dass wir sie mit dem Fahrrad in die Schule gebracht haben. Da mussten wir natürlich erstmal so ein bisschen unsere Routen auch finden, also die sicheren Routen. Gut, und dann muss ich sagen, dass ich ja so vor kurzem 40 geworden bin. Also ein klassisches Alter, in dem die Männer anfangen, sich ein Rennrad zu kaufen. Oder schlimmere Dinge. Also ich glaube, mit dem Rennrad ist es noch ganz glimpflich abgelaufen. Bevor wir hierher gekommen sind, habe ich mit einem Fahrradhändler in Berlin gesprochen, der bei uns um die Ecke war und der hat gesagt, was, du gehst nach Taiwan, super, Traumland fürs Fahrradfahren. Mhm. Und da hatte ich mir damals dann noch ein schönes Rad gekauft in Deutschland, bin hierher gekommen und ja, bin eigentlich dann sofort los und habe dann auch hier die Berge entdeckt, Yangmingshan, rauf und runter. Irgendwann dann einen Kollegen ein Rennrad abgekauft und so kam dann eins zum anderen.
Also dann fährst du auch manchmal so bei solchen Rennen mit. Ich habe dich ja beim Sonne-Mond-Seerennen getroffen. Also machst du sowas jetzt inzwischen auch öfter?
Das war ehrlich gesagt das erste Mal.
Ach so.
Bisher, wir haben 4 Kinder und ich muss mir das so ein bisschen einteilen. Also wenn ich Rennrad fahre am Wochenende, ist das meistens irgendwie morgens um 6. Mhm. Bin ich um 9 wieder da und kann dann einkaufen gehen oder irgendwie mit den Kindern frühstücken. Mhm. Also muss ich schon einfach so ein bisschen schauen und es ist natürlich auch irgendwie ein Individualsport. Ich fahre zwar auch mit Freunden, aber es ist irgendwie, passt so ganz gut auch in den Lebens- und Arbeitsalltag. So mit dem Rennen, das war einfach, also mich hat das einfach gereizt, da erst die Gegend dort zu fahren, alles abgesperrt. Ja. Das war einfach ein tolles Erlebnis und hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht.
Das heißt also, du könntest dir vorstellen, das eine oder andere Rennen auch nochmal mitzumachen oder eine oder andere Fahrradveranstaltung mitzumachen?
Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt angemeldet für die World Masters Games hier, okay. 120 Kilometer Fahrradrennen rund um Taipei. Mhm. Das wird so das nächste sein. Ja, dann schau ich mal, was sich so bietet.
Wenn du jetzt so wanderst, machst du dann meistens, oder überhaupt, ja, wandern oder auch Fahrrad fahren, sind das dann meistens so Tagesausflüge oder fahrt ihr dann auch manchmal irgendwo hin und kombiniert dann Urlaub mit? Also jetzt hier in Taipei, dass ihr dann in Mittel-Taiwan irgendwas macht oder in Süd-Taiwan irgendwie dann ein paar Tage bleibt und dort wandert, oder?
Ja, sowohl als auch. Mhm. Also rund um Taipei sind das halt eher so die Tageswanderungen. Ist für mich auch oft so ein bisschen so meine Zeit, was dann mit Freunden auch mal unterwegs bin. Da gibt's ja rund um Taipei auch einfach jede Menge schöne Wanderungen. Ansonsten gehört es für uns, wenn wir unterwegs sind, irgendwie auch immer dazu, dass wir unterwegs sind, dass wir in die Natur gehen, dass wir kleine Wanderungen machen. Ich habe aber auch schon ein paar Touren gemacht, bei denen ich dann extra irgendwo hingefahren bin, auch in den höheren Bergen mit vorher Permits beantragen. Also dieses ganze System kenne ich auch zur Genüge. Und dann wirklich in die höheren Berge hier zu kommen, das hatten wir, also die Wanderung zumindest, hat mir dann immer viel Spaß gemacht. Der Vorlauf ist ein bisschen länger.
Und welchen Ort oder welche Region hier in Taiwan hat den größten Eindruck auf dich gemacht?
Boah, kann ich gar nicht so sagen. Also es gibt natürlich enorm viele Berge, tolle Natur. Ich bin sehr gern an der Ostküste unterwegs, also alles von Hualien nach Süden gefällt mir gut. Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen so eine Gegenreaktion zum Leben in Taipei. Da ist halt einfach mal ein bisschen mehr Platz und ein bisschen mehr Natur. Die hohen Berge fand ich immer toll, weil man wirklich, das ist auch dann der Gegensatz zum Leben in Taipei. Man ist dann so raus aus der Zivilisation, auch dadurch, dass der Zugang zur Natur auch so beschränkt ist, dass die Natur auch so überbordend ist. Also, dass es einfach nicht viele Wanderwege gibt, sondern es gibt halt die paar Wege, die irgendwann mal angelegt wurden. Ansonsten ist halt dichter Wald. Und es kommt auch nicht jeder einfach so rein. Da hatte ich tolle Touren. Wir waren auf dem Nanhu-Dashan. Das waren drei, vier Tage. Da hat man wirklich das Gefühl, man ist so raus, man ist so weit weg von allem um einen rum. Und die Berge sind halt auch einfach dann richtig hoch. Und wenn man oben drauf steht und hat dann den Blick und schaut dann teilweise bis zum Meer runter, sieht die Sonnenaufgänge da oben, das ist sagenhaft.
Und gibt es irgendwas, was du entweder mit dem Fahrrad oder eben als Wanderung unbedingt nochmal machen möchtest hier in Taiwan?
Ja, es gibt jede Menge. Das Problem ist eigentlich eher immer den Zugang dann zu bekommen. Also wie gesagt, dieses System mit den Permits, das, ich verstehe schon, warum es gemacht wird, aber es ist natürlich so eine gewisse Schwelle. Ja, es gibt eine Reihe von Wanderungen. Jiaminghu möchte ich auf jeden Fall noch machen. Aber auch eine Reihe von anderen hohen Bergen, die vielleicht ein bisschen abgelegener sind. Ist halt immer die Frage, wie viel Zeit man dann auch dafür hat. Aber ja, in den großen Nationalparks, in den drei großen, gibt es jede Menge Touren. Ja. Also sagen wir mal, die primären Ziele, also was ist das? Snow Mountain, Yushan, Nanhu Dashan, dann auch hier mit Jiaming Lake, die Wuling Sisio. Da habe ich schon einiges gemacht, aber da gibt es noch so viel.
Und Fahrrad, einmal um die Insel rum, ist das gehört ja irgendwie ein bisschen mit dazu, oder viele Leute haben das als Ziel. Ist das für dich auch von Interesse?
Ich habe schon so Teile gemacht. Ich glaube, das ist irgendwie so eher die Art, in der ich es machen werde und machen kann, einfach auch, weil ich ja halt irgendwie auch Verpflichtungen gegenüber der Familie habe. Also ich kann mich jetzt nicht irgendwie 3-4 Wochen hier abmelden. Und dann finde ich bei der Huandao, bei der Inselumrundung, finde ich es auch reizvoll, dann eben Straßen zu fahren, die nicht irgendwie die Hauptstraßen sind. Ja. Natürlich kann man das schnell runterreißen. Mhm. Ob man es dann so genießt, ist die andere Frage. Ich war letztens unterwegs von Hualien nach Süden und bin eben nicht an der Küste entlang gefahren, sondern durch das Tal.
Ja.
Und dann auch auf einer alten Straße. Macht mir ehrlich gesagt viel mehr Spaß, dann solche Straßen zu erkunden, mir dann vielleicht auch ein bisschen Zeit zu lassen, als jetzt unbedingt zu sagen, ich muss die ganze Insel umrunden. Ja, mal gucken.
Sagt Andreas Hofem, der stellvertretende Direktor des Deutschen Instituts Taipei, mit dem ich mich über seine alte Leidenschaft, das Bergwandern, und seine neue Leidenschaft, das Fahrradfahren, unterhalten habe. Eine etwas längere Version unseres Interviews finden Sie auf unserer Website, und damit verabschiede ich mich. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 13. Februar 2025. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19:30 Uhr auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.